Heute mit Johannes Jacobi, dem Mitgründer der Festivalplattform Höhm.
Was aber immer noch in unserem Umfeld so ist, ist, dass halt viele Festivals immer noch und mehr denn je sozusagen verstanden haben durch die Pandemie, was Austausch, wie wichtig Austausch sein kann und vor allen Dingen auch miteinander Sachen teilen und nicht Angst davor haben, dass jemand was wegnimmt. Also das muss man immer wieder pushen und immer wieder Leuten neu vor Augen führen, aber da sehen wir dann zum Beispiel auch unsere Rolle darin. Also wenn man merkt, dass es irgendwie weniger, dass die Leute wieder sich weniger melden oder weniger miteinander machen, dann musst du ihnen Anreize geben, miteinander zu arbeiten.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Johannes Jacobi im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen. Johannes ist Mitgründer der Festivalplattform Höhm und darüber hinaus seit 2005 Veranstalter vom Winterclash, einem von ihm initiierten Inline-Skating, ja, beziehungsweise Aggressive-Skating-Wettbewerb heißt das, glaube ich. Und ich glaube, das ist sogar so der größte der Welt. Wir sprechen heute darüber, über noch ein paar andere Dinge. Moin Johannes, cool, dass du heute da bist.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung und danke für deine Arbeit mit diesem Podcast, die mir schon sehr viel Freude bereitet hat.
Vielen Dank, sehr gerne. Genau, also ich habe im Vorfeld festgestellt in meiner Recherchen, dass du quasi über den Sport, ich hatte es eben schon gesagt, zu dieser ganzen Festivalgeschichte gekommen bist und das ist, war ja ein erheblich oder ist ein erheblicher und auch ein sehr aufregender Teil deines Lebens gewesen und ist es auch sicherlich immer noch. Auf Wikipedia steht, dass du zweimal deutscher Meister im Aggressive Skating, glaube ich dann, oder im Inline Skating, wie auch immer, geworden bist. Kannst du uns darüber aufklären?
Ja, das kann ich.
Ob das stimmt?
Oh weh, da ist es unerwartet, dass wir so weit in die Vergangenheit gehen. Genau, ich bin früher sehr aktiv geinlineskated, also nicht so hin und her geradeaus fahren, sondern viel mit Rampen und bin aber eigentlich so fast zeitgleich sozusagen schon sehr interessiert gewesen in Veranstaltungen machen. Also quasi bin eigentlich so gut wie nie nur selbst geskatet, sondern habe relativ früh auch schon kleine Events gemacht und habe die erste deutsche Meisterschaft, die ich gewonnen habe, habe ich auch selbst organisiert. Das war...
Das ist so ein bisschen unangenehm, oder?
Unangenehm gewesen, da gab es natürlich viel Gelächter danach. Was man aber wissen muss, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Kern von dem, was ich heute tue, ist, dass Inlineskaten ja nie dass diese super coole Sportart war, sondern es war immer Skateboarden und vielleicht noch BMXen. Das waren so die richtig coolen, kredibilen Dinger. Und Inlineskaten hat ja so eine Kampagne von Skateboarden hinter sich, wo Skateboarden halt sehr dagegen gebasht hat und so weiter. Und das zieht sich so ein bisschen durch und deswegen ist der Sport sehr klein und dadurch sehr, sehr eine sehr starke Community. Und deswegen ist der, also es ist jetzt nicht so, wenn man hört Deutsche Meisterschaft, ist auf jeden Fall mal nicht die Max-Schmeling-Halle, sondern es ist halt eine kleine Skatehalle dann in Dresden oder Hamburg. Und da kommen dann halt irgendwie 500 Leute zusammen oder 300. Und das ist dann halt die Deutsche Meisterschaft. So, also so in diesem Scope spielt sich das dann ab.
Okay. Aber wie alt warst du, als du dann die erste Deutsche Meisterschaft organisiert und gewonnen hast?
Weiß ich nicht. Vielleicht 22 oder so vielleicht, 22 Jahre, 23. 20, okay. Meine erste Veranstaltung habe ich mit 16 gemacht. Das war auch schon gleichzeitig mein erster Einstieg in die Musikbranche, wenn man so will, weil es halt eine Party in einem Jugendhaus war, die das dann komplett auseinandergenommen wurde am Ende.
Schön, klingt gut. stammst aus Dresden, ne? Okay. Und wenn ich das richtig gesehen habe, du bist gelernter oder du wolltest Einzelhandelskaufmann werden, hast du aber das nicht ganz zu Ende gemacht, sondern zwei Wochen vorher hast du abgebrochen.
Das ist korrekt, ja. Das hat damit zu tun, dass ich wollte, wie gesagt, schon sehr, sehr früh Veranstaltungen machen. Meine Noten waren aber zu schlecht, um zu studieren. Und meine Noten waren ehrlich gesagt auch zu schlecht, um eine Ausbildung zu machen zum Veranstaltungskaufmann, wie das damals oder wahrscheinlich heute noch heißt. Und habe dann notgedrungen, weil man ja irgendwas machen muss, weil die natürlich alle sagen, du musst was machen, sonst wird aus dir nichts. Einzelhandelskaufmann angefangen bei Deichmann, beziehungsweise erst im Fischgeschäft. Dann habe ich es da nicht ausgehalten, dann bin ich zu Deichmann gewechselt. Genauso scheiße gewesen und habe gleichzeitig aber war schon sehr, sehr aktiv in dieser Skate-Szene und habe halt sehr viele Veranstaltungen schon gemacht und habe dann irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr vor Ende meiner Ausbildung fing das mit dem Winterclash an, wo ich halt gesagt habe, ich möchte gerne meine Veranstaltung außerhalb von Dresden machen, wo mal international was passiert. Und das lief so gut an, dass ich dachte, okay, scheiß drauf, ich werde sowieso nie in diesem Beruf jemals arbeiten. Und habe dann einfach gekündigt oder das beendet sozusagen, bin einfach nie wieder hingegangen und diese Veranstaltung gemacht. Genau, und habe dann direkt nach der Veranstaltung auch ein Angebot bekommen, direkt irgendwo als Marketing, Head of Marketing zu arbeiten. So ein bisschen, es ging alles relativ schnell, dann war also genau die richtige Entscheidung. Bin quasi seitdem, das war 2005, genau, selbstständig auch.
Okay, das heißt, du hast so aus eigenem Antrieb, aufgrund der Sportart, die du ausübst, die du liebst, hast du einfach gesagt, da käme ich super aus. Ich bin doch mal deutscher Meister gewesen, ich habe ein Renommee und ich habe Bock, das voranzutreiben. Und genau, also die erste Veranstaltung war da tatsächlich auch gar nicht in Dresden, sondern in Aurich, ne? Weil da die beste Skatehalle in Deutschland damals
stand, genau, oder? Da war die damals beste Skatehalle in Deutschland, betrieben von Skateboardern, die uns astrein über den Tisch gezogen haben. Und sind dann einfach dahin und haben das da gemacht. Und es ging aber, muss man ehrlich sagen, auch damals ist immer nur der Sport ein Schlüssel oder das Tool gewesen, Leute zusammenzubekommen. Also es ging damals auch, wird halt immer geskatet, so gesehen. Aber es ist ja heute bei Festivals genauso, dass irgendwie Musik ist der Grund, dass Leute zusammenkommen, aber eigentlich ist das Zusammenkommen an sich sozusagen das, wo die Magie drin steckt. Und das war damals genauso. Das war quasi bei allem, auch heute beim Winterclash und so, ist genau dasselbe. Es geht immer nur darum, dass viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, war damals auch so.
Ja, und es war damals aber auch schon so, dass es ein sehr internationales Event dann auch war, ne?
Genau, da kam dann aus, keine Ahnung, wahrscheinlich 15 Ländern oder so, also auf jeden Fall Deutschland und Nachbarländer, Leute, und für den Sport sozusagen war es groß, weil irgendwie 300, 400 Leute oder so da waren.
Das hat, wie hast du die denn aktiviert, die Leute, dass die das mitgekriegt haben, nach Aurich zu kommen?
Mit Briefen. Ich habe Briefeinladungen verschickt sozusagen. Ich war kurz vorher auf so einer Europatour für einen Sponsor von mir, wo es halt so eine Skate-Tour durch ganz Europa war. Und habe ich viele Leute kennengelernt und habe dann, das war halt, ich glaube, das war MySpace-Zeiten auf jeden Fall. Und habe dann irgendwie die Adressen der Leute mir irgendwie rausgesucht oder bekommen. Und per Briefeinladung Leute eingeladen. Und dann kam halt, Wahnsinn, dadurch, dass dann eben so ein paar Bekanntere kamen, haben die noch ein paar mitgebracht, ein paar Freunde aus Frankreich und so weiter. Und das hat dann schnell die Runde gemacht.
Okay, verstehe. Und das war im Grunde genommen so dann ein paar Jahre lang auch so dein Lebensunterhalt, solche oder ähnliche Veranstaltungen durchzuführen.
Das ist schwierig. Also ich habe zum Glück dann eben direkt nach dem ersten Winterclash eine Festanstellung bekommen im Bereich Marketing und Events, im Skateboard-Bereich, im Inline-Skate-Bereich, also sowas wie Titus, bloß im Inline-Skate-Bereich sozusagen, und habe halt europaweit das Marketing dafür gemacht. Und damit kam mein Geld, und Winterclash lief nebenher sozusagen immer weiter und hat sich dann jährlich verdoppelt, bis es irgendwann bei zwischen 1,5 und 1,8 immer hin und her gependelt ist. Größer ging es auch nicht, weil es einfach keine Skatehallen gibt, die so groß sind, die so viele Leute fassen können. Und habe dann meinen Lebensunterhalt sozusagen, also dann bin ich da bei dem Shop raus, wo ich im Marketing gearbeitet habe, und habe dann 2009 gedacht, jetzt geht's richtig los, jetzt mache ich mal richtig groß und jetzt werde ich nur noch davon leben. Und dann ist aber ein kleines Missgeschick passiert, dass mir die Venue, das war in Belgien gewesen, und mir ist damals, oder was ist mir, diese Venue, in die wir das da gemacht haben, diesen Skatepark, oder es war einfach eine leere, riesengroße Industriehalle, wo halt wir den Skatepark reingebaut haben, gemeinsam mit dem Betreiber, und dann ist 48 Stunden vorher diese ganze Venue abgefackelt. Und das muss man aber, muss man verstehen, sozusagen diese Veranstaltung, dieser Winterclash ist nicht so, dass dann, wo der gerade ist, Leute aus der Gegend kommen, sondern eigentlich fast ausschließlich alle Besuchenden kommen aus verschiedenen Ländern dahin, weil diese Community halt so klein ist und dadurch gibt es halt nicht so viel. Das heißt, wenn es was gibt, kommen alle genau dahin. Das heißt, in dem Moment, wo das passiert ist, waren halt irgendwie, keine Ahnung, sehr, also auf jeden Fall über 1000 Leute aus sehr vielen verschiedenen Ländern. Damals waren wir dann wahrscheinlich um die 30, 40 Länder oder so auf dem Weg dahin zu diesem Ort. Es gab also gar nicht die Option, dass da nichts stattfindet. Ja. Genau, und natürlich davon leben war damals, auf deine Frage zurückzukommen, dann auch keine Möglichkeit mehr, weil mir das Ding abgefackelt ist. Und dann haben wir die Veranstaltung nach Holland verlegt, ein paar Kilometer weiter aus Belgien nach Holland, und haben das dann da mit Ach und Krach durchgeführt in einer anderen Skatehalle. Und die Afterparty war dann aber noch in Belgien immer noch. Also die Leute sind dann nachts damals, die Leute wirklich noch nicht so viel Zug gefahren. Das heißt, wirklich fast alle waren mit Mietwagen oder Autos da, je nachdem, ob sie hinfliegen mussten und sich dann Mietwagen holen oder nicht. Und dann sind abends quasi aus Holland alle wieder nach Belgien gefahren auf die Afterparty, wo dann, ich glaube, We Have Band oder so haben da gespielt, die dann danach relativ oder mini groß geworden in England zumindest. Also war auf jeden Fall total bekloppt. Naja, und dann, wenn ich jetzt einfach weiter erzählen soll, weiß ich nicht.
Ja, unbedingt. Also es gibt ja einen Podcast, in dem du das sehr gut erzählst, so ein Fucked Up Night Podcast, den kann ich übrigens auch sehr empfehlen, wenn man da nochmal in die Tiefe eingehen will. Ich glaube, jetzt kannst du drüber lachen, hoffentlich, aber ich glaube, damals hätte ich einfach nur noch geheult an deiner Stelle. Also das ist eine unglaubliche Geschichte, die du da erlebt hast, aber die auch noch folgt.
Ja.
Erzähl gern weiter.
Ja, genau. Also dann nach dieser Verlegung nach Holland dachte ich mir, okay, dann jetzt ganz oder gar nicht. Jetzt geht's halt darum, also ich habe, mein Antrieb war immer, das klingt jetzt total stumpf, aber immer irgendwie eine Form von Gerechtigkeit oder und ich fand es immer so ungerecht, dass Skateboarden immer so cool war und Inlineskaten nicht. Und dann dachte ich mir, na gut, dann zeigen wir jetzt der Welt halt mal, wie cool Inlineskaten ist. Jetzt hat's eh schon geknallt gerade mit diesem Brand von dieser Halle und alles war weg und so. Bin ich nach Berlin gezogen. Und dann haben wir das in der Arena in Berlin gemacht. Und das, der Unterschied ist, dass halt keine bestehende Skatehalle ist, sondern halt einfach eine Event-Venue, wo halt null Infrastruktur drin steht, beziehungsweise man alles dazu mieten und kaufen muss. Und haben da einen Skatepark.
Und ja auch keinerlei Rampen. Nichts,
genau, so drin. Genau. Also ne, mal abgesehen vom Technischen war einfach kein Skatepark drin. Das heißt, man haben den angemietet und haben halt wirklich richtig doll Welle gemacht. Keine Ahnung, ganz Berlin war zugepflastert mit Postern. Es waren irgendwie 3 oder 4 Radiostationen, die Medienpartner in waren und dann die ganze Zeit Spots geschaltet haben, Berliner U-Bahn-TV. Also man konnte fast nicht mehr machen. Und am Ende kam halt wieder diese, das habe ich in dem anderen Podcast auch schon gesagt, eben diese 1700 Leute, aber halt niemand aus Berlin. Also wirklich ein, 2 Familien aus Berlin und das war's. Ja. Und wir hätten halt auf jeden Fall nochmal irgendwie 1000 Leute mehr gebraucht, damit das irgendwie tragbar ist. Das heißt, das trifft wieder auf deine Anfangsfrage sozusagen, ob das dann mein Job war oder meine Karriere. Damit habe ich, da war ich 25 Jahre alt, das war 2010 und hatte keine Firma. Das war das Große, das muss man dazu wissen, das ist ein sehr wichtiges Detail. Ich hatte keine Firma, das heißt, es lief alles auf meinen Namen und ja, dann war natürlich finanzielle Ruin angesagt. Also ich habe mich dann hoch verschuldet irgendwie über, das war dann kurz nach der Veranstaltung, waren es irgendwie über 70.000 und habe dann aber natürlich mit dem Alter nicht gewusst, wie ich damit umgehe. Keine Briefe geöffnet und es wurde immer schlimmer natürlich. Und dann kommen natürlich relativ schnell noch mehr Kosten dazu, Gerichtskosten, Mahngebühren und so weiter. Und Dann war ich relativ flink auf über 100.000 mit meinen 25 Jahren oder damals war ich dann 26, als es soweit war. Genau, und dann war so ein bisschen, das war aber eine Zeit, wo ich schon angefangen hatte im Musik Festivalbereich mehr reinzulunchen, weil ich zu der Zeit schon dazu kommen wir bestimmt gleich nochmal, auf dem Roskilde-Festival aktiv war.
Ja.
Und dann war so ein Scheideweg im Sinne, was mache ich jetzt? Suche ich mir doch endlich einen normalen Job, aber damit kann ich ja nie zurückzahlen. Privatinsolvenz wollte ich nicht, weil es war so ein bisschen mit Ansage. Also es war so ein bisschen, das hat sich irgendwie falsch angefühlt, jetzt wirklich einfach die Leute auf dem Geld sitzen zu lassen. Also war jetzt nicht Geld, was ich hatte und investiert habe und mir dann gefehlt hat, sondern es war einfach Geld, was ich nicht abbezahlt, was ich nicht zahlen konnte. Ich konnte aber Rechnungen nicht zahlen, also ausstehende Rechnungen.
Aber es ist auch so ein bisschen so, du hast ja erzählt, du hast so ein Augenöffner, weil das ist eigentlich total spannend, ja zu sehen, wie hast du dich da so rausmanövriert. Der Augenöffner oder so dieser Kehrpunkt war für dich dann, als du festgestellt hast, ich glaube so ein bisschen durch den Zufall, dass ein Haftbefehl gegen dich vorliegt deshalb, ne?
Ja, das kam noch dazu. Also waren so ganz viele Momente, also ne, wenn dann irgendwie das erste Mal der Gerichtsvollzieher bei dir klopft und dann deine in einer Einraumwohnung im Erdgeschoss in Berlin-Friedrichshain, die 230 Euro gekostet hat damals, anfängt deine Bücher zu zählen und aufzuschreiben. Das war auf jeden Fall so ein geiler Moment. Und dann auch, als ich irgendwie meine Schufa gecheckt habe, stand da halt bei sonstigen Bemerkungen, stand da drin, es liegt ein Haftbefehl vor oder so. Und wusste ich aber nicht. Ich habe irgendwie die Post, vielleicht habe ich auch meinen Brief nicht geöffnet, wer weiß. Wusste ich nicht. Und in dem Moment, wenn ich da versucht hätte auszureisen, hätten sie mich an der Grenze sozusagen festgehalten. Es war dann mit 2 Anrufen auch wieder geklärt, aber es war so eine Phase, wo immer wieder sowas passiert ist und ich Stück für Stück dann auch gelernt habe, einfach die Briefe zu öffnen und einfach anzurufen. Also es ist ja, hat gar nichts mit der Branche zu tun. Das ist auf jeden Fall was man jedem ans Herz legen sollte, wenn sowas passiert. Ist halt das Allerwichtigste. Es passiert nichts in dem Moment, wo du kommunizierst. Also wenn du die Leute anrufst oder zurückschreibst oder E-Mails schreibst oder was auch immer, das reicht meistens schon. Die wollen einfach nur hören, du bist da, du bist bereit, das Geld zurückzubezahlen und lass zusammen einen Plan machen, das alles. Also in den seltensten Fällen knallt es richtig doll. Also natürlich knallt es und es ist natürlich immer auch viel emotionaler Druck und so weiter, aber das ist so, ich glaube, der größte Fehler ist dann, dich zu machen und irgendwie davor wegzurennen, weil dann wird es halt richtig scheiße und das ist mir passiert und irgendwann habe ich aber realisiert, dass das irgendwie Quatsch und ich muss mich dem halt stellen, habe das dann getan und Ratenzahlungen vereinbart und so weiter. Das ist natürlich irgendwie, also wirkt natürlich total witzig, eine 200 Euro monatlich Ratenzahlung zu vereinbaren bei irgendwie 40.000 Euro Schulden bei der Arena Berlin. Sowas, das ist halt total bekloppt. Zu dem Zeitpunkt waren die auch noch ich glaube, die sind dann auch in Insolvenzverfahren reingerutscht. Dann habe ich mit dem Insolvenzverwalter von der Arena sozusagen die ganze Zeit diese, also aber alles ist total, fühlt sich total bekloppt an, aber dadurch, dass ich den Winterclash weitergemacht habe und dann auf sichere Beine gestellt habe, konnte ich jährlich eine größere Summe zurückzahlen. Und es ging dann nicht besonders schnell. Es hat dann 13 Jahre gedauert. Also ich bin dieses Jahr jetzt privat sozusagen endlich rausgekommen. Kam natürlich noch Corona dazwischen und so, aber Es war trotzdem so, dass ich durch die Veranstaltung am Ende mich wieder rausarbeiten konnte. Und natürlich durch Sachen, die ich nebenbei dann noch gemacht habe.
Also das finde ich total spannend, weil im Grunde genommen du ja sagst, so, ich habe es selber realisiert und dann konnte ich so umschwenken, weil du sagst es ja auch jetzt auch immer wieder so, egal woher man so kommt, so ist nie eine Lösung, sich so wegzuducken. Also das ist tatsächlich so, dass das so aus eigenem Antrieb, aus eigener Realisation einfach, dass das passiert ist, also gar nicht so von außen.
Ja, man ist ja, also.
Da warst du selber in der Lage zu.
Was heißt in der Lage zu? Ich glaube, irgendwann, man merkt es dann halt in dem Moment, wo man das erste Mal dann sagt, okay, ich rufe jetzt doch mal da an und dann sind die halt super freundlich und sagen, ja, komm doch mal vorbei. Und dann setzt man sich da hin und es ist fast so, als ob sie zum Kaffee einladen. Und dann geht man nach Hause und denkt sich, okay, das war jetzt echt easy. So, ich musste einfach nur sagen, sorry Leute, hier ist mein Kontoauszug, da ist nichts drauf, ich wohne in einer Einraumwohnung. Weil die haben natürlich mit anderen Sachen zu dealen. Also die haben natürlich, die sind normal, also die, ne, wer auch immer die ist, aber die Leute, die diese Rechnungen schicken, keine Ahnung, größere Technikfirmen, Venues, was auch immer, die haben natürlich auch mit Menschen zu tun, die sehr viel Geld haben und trotzdem nicht zahlen oder andere Dinge abreißen. Und in dem Moment, wo sie halt natürlich sehen, ah, okay, der hat kein Auto, der hat eine Einraumwohnung und der hat einen Kontostand XY, dann ist das natürlich ein komplett anderer Schnack. Und dann wissen sie sofort, okay, entweder das Geld ist weg oder wir sind hier freundlich und versuchen das noch irgendwie, also so, das ist eigentlich total easy, aber ich habe halt nie darüber nachgedacht, bis zu dem Moment, wo ich dann das erste Mal so einen Call hatte oder so ein Treffen hatte und ich dachte, na gut, dann mache ich das doch jetzt mal schnell mit allen und dann Stück für Stück weitermachen.
Okay. Wahnsinn. Das bedeutet im Prinzip, du konntest dann weitermachen, das Winterclash. Ich glaube, zwischenzeitlich gab es einmal ein Summerclash, also du hast dann weiter auch diese Inline-Skate-Veranstaltung durchführen können. Zum Teil, glaube ich, auch einmal mit so einem Crowdfunding wurde das unterstützt, so ein bisschen.
Ja, das Crowdfunding war, weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. Das war eines der letzten Jahre, wo, also dadurch, dass ich so die Kurzvorfassung ist, ich habe mich so lange nicht um die Schulden gekümmert, dass ich dann, als ich angefangen habe, mich um die Schulden zu kümmern, natürlich keine Kraft hatte, mich um Steuern zu kümmern, auch noch zusätzlich, weil also ich hätte mir einfach Hilfe holen müssen, das ist natürlich klar, das weiß ich jetzt auch. Aber damals war es halt so, ja, okay, ich mache jetzt das und kümmere mich darum. Und dann haben sich natürlich die Steuersachen und dann kam irgendwann halt 3 Jahre auf einmal Steuerrückzahlung oder überhaupt nicht Rückzahlung, sondern einfach Steuerzahlung. Und die konnte ich natürlich nicht zahlen, haben sie mein Konto leer geräumt. Das war aber alles Geld für dieses Jahr, für diese Veranstaltung. Also das komplette, alle Ticketeinnahmen, alles auf meinem Konto wurde einfach weggeräumt. Und es gab auch nicht mehrere Konten, weil ich bin halt immer noch eine Privatperson gewesen. Ich durfte nur ein Konto haben aufgrund meiner Schufa-Einstufung und so weiter. Also Riesendrama. Naja, und dann habe ich halt ein Crowdfunding gemacht, weil ich keine andere Wahl hatte. Und dann kam relativ schnell das Geld zusammen für dieses Jahr, dann für diese Veranstaltung. Genau.
Okay. Wahnsinn. Wahnsinn Story, ne? Aber lass es über die Musikseite auch noch sprechen.
Weil du gerade nicht gesagt hast, Summer Clash, das ist ein gutes Stichwort gewesen, ehrlich gesagt. Weil das war das erste Mal so antesten Richtung Musikfestival-mäßig. Also bei Summer Clash war dann genau das Äquivalent zum Winterclash im Sommer logischerweise. In Berlin im Mellow Park an der Spree mit Camping, mit Konzerten. Odd Couple haben da gespielt, bevor sie, ich glaube, da haben sie noch ganz viele Straßenkonzerte gespielt und haben sich dann bei uns auf den Skatepark gestellt und da ein Set gespielt. So fing das, war das die ersten Schritte, so selbst ins Risiko zu gehen mit Campingplatz und diesem Wahnsinn, der dann noch mit dranhängt und so, das war das, genau.
Ja. Das lief aber gut, oder?
Das lief gut, finanziell nicht so gut, weil halt, also das Problem ist, dieser Sport ist so klein, dass die Leute, dass wenn alle kommen, ist alles super, man hat genug Ticketing-Einnahmen, aber die können halt nicht so oft kommen, weil sie von so weit wegkommen. Also es ist so, die müssen halt, kommen teilweise dann aus Peru, aus Mexiko, aus Südkorea, egal woher. Das heißt, die haben maximal Geld einmal im Jahr, wenn überhaupt, meistens alle 3 Jahre mal zu kommen. Und wenn du zweimal im Jahr so ein Event machst, dann hast du einfach nicht genug Leute, die von international anreisen können. Und dann ist einfach das finanzielle Risiko noch höher, weil du natürlich eigentlich bei einem Outdoor-Event natürlich im Sommer noch viel mehr Kosten hast, als wenn du es jetzt in einer geschlossenen Venue machst, wo du einfach infrastrukturell viel besser aufgestellt bist und vor allen Dingen keinen Campingplatz erstellen musst.
Ja, verstehe. Das heißt aber, du konntest dich auch immer wieder neu motivieren, so nochmal weiterzumachen, weil ich stelle mir das dann auch manchmal so vor, dass man denkt, so, war jetzt so ein Schock, dass man sagt, boah, das kann ich eigentlich gar nicht nochmal machen, weil wenn das jetzt das nächste wieder in eine Binsen geht, dann ist ja wirklich komplett Land oder war das dann halt auch einfach so, dass du dann auch quasi die Veranstaltung der Realität so ein bisschen wieder angepasst hast?
Ja, ich glaube, dieses Weitermachen, ich bin einfach so gesehen sehr gesegnet gewesen, dass ich so früh so eine Scheißerfahrung bei Deichmann gemacht habe. Also da habe ich einmal alles mitgekriegt, wo ich wusste, was ich nie möchte im Leben. Also dieses Job, der keinen Spaß macht und vor allen Dingen aber auch die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, dieses Niederträchtige gegenseitig klein machen, weil man eh unglücklich mit seinem Job ist und so weiter. und habe da so stark, also es war so schlimm für mich, dass ich damals mir geschworen habe, dass es nie wieder mir im Leben passieren wird, dass ich für jemanden arbeite, so arbeiten will. Also das zieht sich auch bis heute zu Höhm, wie wir bei Höhm arbeiten und so weiter, da sprechen wir vielleicht nachher nochmal drüber, aber das ist so, es geht immer um die Menschen und das Miteinander und das war immer für mich so der Antrieb, auch beim Winterklischen dann auch weiterzumachen und ein sehr großer Knackpunkt war, dass ich dann innerhalb dieser Jahre, ich glaube das war 2006, war ich das erste Mal auf dem Roskilde Festival, da bin ich eingeladen worden als Inlineskater, um da Show zu fahren. Und das war für mich auf jeden Fall der Oberknackpunkt, weil ich da realisiert habe, wie viel Impact kann eine Veranstaltung haben und wie kann Miteinander eigentlich aussehen und soziale Verantwortung und Gerechtigkeit. Und das war eher so ein krasser Antrieb, auch wenn es dann noch ein paar Jahre gedauert hat, bis daraus irgendwas Eigenes im Festivalbereich entstanden ist, ist das aber so mein Einstieg gewesen, innerhalb von der Festivalwelt zu arbeiten oder von der Musikbranche zu arbeiten, während ich noch mein Winterklisch weitergemacht habe und es gab gar keine Option, stand nie zur Debatte, was anderes zu tun, weil ich halt wusste, dann bin ich halt unglücklich, wenn ich was anderes mache, wenn ich nicht Veranstaltungen mache oder mich irgendwo anstellen lasse, habe ich keinen Bock drauf und so. Ich wäre natürlich viel schneller schuldenfrei gewesen, hätte vielleicht ein viel entspannteres Leben gehabt, aber es war jetzt nicht, ich meine, das zieht sich ja auch so ein bisschen durch die Musik- oder Kulturbranche generell, diese Sturköpfigkeit, aber das war schon sehr ausgeprägt, so, weil ich halt das Glück hatte, so früh zu sehen, was scheiße ist, was ich scheiße finde und so früh zu sehen durchs Roskilde, wie geil was sein kann und dadurch genug Antrieb hatte, um immer weiterzumachen.
Okay, das heißt, wie war dann so der Weg für dich aus diesem, als Inlineskater, als Besucher auf dem Roskilde zu sein, daraus dann am Ende irgendwie sowas zu transformieren, was dann irgendwann mal ein Business wurde?
Also es fing damit an, 2006 bin ich da als Skater eingeladen worden und dann im Folgejahr 2007 habe ich direkt angefangen, also wurde ich angefragt, ob ich, also die haben ja 33.000 freiwillige Helfende, das heißt, das ist alles unbezahlt, was man da macht meistens. Wurde aber gefragt, ob ich so einen Bereich, diesen Skatepark-Bereich, das nannte sich da Street City damals und da gibt's halt irgendwie Skate-Shows, BMX-Shows, Skateboarding, Breakdance und so weiter und auch Konzerte, ob ich den mitbuchen möchte, also quasi sowohl Fahrer als auch teilweise, wenn es irgendwie um kleinere Acts ging oder so, dass man mit zusammen drüber geredet hat und habe das dann 12 Jahre lang gemacht und habe durch dieses Skaten, sind sehr viele Medienleute auch drin, also wir haben immer einen Filmer dabei, immer Fotoleute dabei. Und wir haben dann angefangen, weil wir so dankbar waren für Roskilde oder das einfach so faszinierend fanden, neben dem Skaten, ach, Roskilde geht ja 8 Tage, man hat echt viel Zeit, anzufangen, kleine Fanzines zu machen und auch irgendwann ein größeres Buch, was dann ein Geschenk war an den damaligen CEO vom Roskilde als Dankeschön sozusagen für die all die Jahre. Und das war so ein bisschen der Einstieg es war so ein Antesten, wie könnte es aussehen, etwas in diesem Bereich zu machen sozusagen. Es war noch so eine Suche und irgendwie dieser Wunsch natürlich da noch mehr mitzumachen. Und habe dann währenddessen aber auch angefangen, für verschiedene Festivals zu arbeiten, meistens im Bereich des Personals, also so Volunteer-Teams entwickeln, aufbauen, leiten, auch mal in der Verkehrsleitung beim Deichbrand oder sowas, verschiedenste Jobs in der Produktion oder was auch immer. Und dieses Magazin-Ding lief dann immer mehr an sozusagen und dann war eigentlich war der Wunsch am Anfang, okay, wo gibt's das in Deutschland, was Roskilde macht? Gibt's das in Deutschland? Wenn überhaupt, dann eher auf kleinen und mittelgroßen Festivals, weil meistens sind die ehrenamtlich organisiert, da passiert die wahre Kultur sozusagen. Große Festivals tendieren ja oft dazu, sich anders anzufühlen, da geht's dann um andere Sachen, geht's halt irgendwie HeadlinerInnen oder was auch immer. Und zwar eher am Anfang die Suche und vor allen Dingen der Wunsch, das abzubilden. Also wir haben nie den Fokus auf, oder viel Fokus auf vor die Bühnen gelegt oder auch nicht auf die Bühnen, sondern immer hinter die Bühnen. Also wir wollten von Anfang an eigentlich genau dasselbe, was du mir am Anfang erzählt hast. Du hast gesagt, der Podcast ist eine gute Art und Weise, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen und mehr zu erfahren, was man sonst nicht erfährt. Und das war eigentlich genau der Antrieb. So, wir wollten mit den Menschen sprechen und die abbilden und ihre Arbeit zeigen, die diese Festivals machen. Weil das halt einfach vor allen Dingen im ehrenamtlichen Bereich eine sehr besondere Art und Weise ist, weil die Leute kein Geld bekommen, keine Zeit haben, manchmal wenig Wissen haben, um da einzutauchen. So fing das ein bisschen an. Und dann habe ich das halt gemacht, während ich auch für die Festivals gearbeitet habe. Das heißt, dadurch wurde das Netzwerk immer größer und man war auch immer sehr nah dran. Also das kann mich erinnern, ich habe einmal bewusst so einen Verkehrsleitungsjob angenommen, wo ich mich wo ich dann einfach auf irgendeinem Busparkplatz saß und Busse abgeparkt habe und aber währenddessen einen Artikel über die Verkehrsleitung auf Festivals und einen Artikel geschrieben habe über Verkehrswegeleitungen auf dem Deichbrand oder auf großen Festivals. So. Also habe ich da so reingezeckt sozusagen und eins mit dem anderen verbunden. Und so fing das an. Und dann, dadurch, dass ich für immer mehr Festivals gearbeitet habe und mit den Leuten halt Artikel gemacht habe oder die interviewt habe, gab es irgendwann ein Umfeld an Menschen, mit denen man immer wieder ins Gespräch gekommen ist. Und die das beobachtet haben und gemerkt haben, okay, da ist irgendwas. Und dadurch, also mit dem Wachstum des Teams sozusagen von Höhm, also wir haben 2016 angefangen damit und 2020 war es dann soweit, dass wir halt eine Gruppe an 7 Leuten waren, die gesagt haben, okay, lass uns eine Firma gründen und lass was daraus machen, lass ein Business daraus machen. Aber Business klingt in dem Fall erstmal falsch. Wir haben natürlich alles gewählt. Macht man eine Purpose GmbH? Was gibt es da draußen? Was kann man tun?
Ja.
Weil schon immer, jetzt rede ich mich in Rage, ne? Ist das okay, oder?
Nee, ist total, genau richtig, genau richtig.
Genau, war viel immer der Wunsch. Also quasi, wir haben natürlich erstmal ganz viele Runden gedreht. Was ist eigentlich unser Purpose? Was ist unsere Vision? Was wollen wir damit machen? Und zwar immer Festivals sichtbar machen und vor allen Dingen immer dieser ganz simple Gedanke von, was ist eigentlich passiert damals in der Hotelbranche, als Booking.com oder Airbnb gegründet wurden. Die haben es halt geschafft, dass Tante Ernas Pension auf einmal mit Augenhöhe mit dem Hilton Hotel zum Beispiel war. Da stand dann irgendwie Tante Ernas Pension, saubere Betten, geiles Frühstück, super Preis, perfekt. Und das war vorher nicht möglich. Also muss man jetzt, ich will natürlich auch nicht sagen, Booking.com und Airbnb sind super, aber was sie geschafft haben, ist eine Sichtbarkeit von kleinen Businesses, die vielleicht teilweise viel herzlicher, viel besser, viel schöner sind. Und das war eigentlich schon am Anfang der Wunsch, das irgendwie in diese Richtung zu gehen, quasi, weil Deutschland ja mit Abstand größter Festivalmarkt der Welt, über 1000 Festivals, die kennt einfach niemand, ne? Alle reden immer über dieselben großen 5 Festivals oder 10 Festivals. Und regional ist das natürlich was anderes, aber trotzdem ist es für uns schon immer ein Unding gewesen und auch heute noch, wieso sind die nicht ausverkauft? Also ein Festival mit 800 Leuten, das habe ich schon vor Jahren gesagt, ein Festival mit 800 Leuten auf einer kleinen Burg in Friesland, ultraschön, tolle Acts, die irgendwie auch auf größeren Festivals teilweise spielen und da dann eben nachts ihren Headliner in den Slot spielen. Es macht keinen Sinn, dass die nicht ausverkauft sind. Wenn die Leute wüssten, dass die da sind, dann wären die innerhalb von 10 Sekunden ausverkauft.
Ja.
Aber es ist eben nicht so. Sondern gerade jetzt in diesem Jahr wird es dann noch mal beschissener, dass die noch mehr zu strugglen haben. Genau, das stand so ein bisschen am Anfang. Das war so ein bisschen, und dieser Purpose eben, was zu bewirken. Das ist immer dieses Roskilde-Ding. Das ist so, wenn man noch nie da war, ist es schwer zu erklären, aber es ist so, die arbeiten so viel mit den Leuten, um den Leuten was mitzugeben. Also ich hatte so eine sehr bezeichnende Szene letztes Jahr, mit Anders Wahn, dem Programmdirektor, wo ich ihn gefragt habe, warum hast du Idols auf eine relativ kleine Bühne gesetzt? Wieso eigentlich? Idols sind doch riesengroß gerade. Und der meinte, naja, guck dich doch mal um. Siehst du irgendwo ältere Herren, die Rockmusik hören? Und dann geht am Horizont gerade so ein Junge, so ein kleiner jugendlicher Boy vorbei, oberkörperfrei, so halb assi, also schon ein bisschen angesoffen, ne, pöbelnd wahrscheinlich. Und er zeigt auf ihn und sagt, den will ich hier haben. Ich will niemanden außer ihn hier haben, weil nur wenn ich ihn hier habe, kann ich mit ihm arbeiten. Und wenn ich die Idols buche, auf die Hauptbühne, dann kriege ich ihn nicht. Den kriege ich mit anderen Acts. Deswegen buche ich accordingly so, dass ich diese jungen Menschen hier bekomme, weil nur dann kann ich mit ihnen arbeiten und kann sie mit Dingen konfrontieren in einem emotionalisierten Zustand, in dem sie im Alltag natürlich nicht sind, den sie nur hier haben, der dazu führt, dass sie eventuell was mitnehmen und im Alltag dann auch anders miteinander umgehen. Und das ist so sehr bezeichnend.
Also Wahnsinn,
Moment, ja. Immer wieder, seit 2006, jedes Jahr auf dem Roskilde war es so, okay, wie die denken, wie die arbeiten und wie die mit Themen umgehen sozusagen, um Menschen dazu, ohne erhobenen Zeigefinger, dazu zu bewegen, irgendwie Dinge zu verändern oder wahrzunehmen, die sie sonst nicht wahrnehmen. Das war immer ausschlaggebend, das ist so ein bisschen die DNA von Höhm gewesen. So, wie kriegt man es hin, dass man das in Deutschland mehr schafft, dass man Festivals, das an die Hand, Tools an die Hand gibt, um das zu tun, sozusagen, um mehr zu bewirken mit ihren Festivals. Das war immer so ein bisschen, das ist so, lange Rede, kurzer Sinn, das ist die Vision und der Purpose sozusagen von Höhm.
Ja.
Und dann war natürlich stand zur Debatte, okay, macht man jetzt vielleicht einen Verein daraus oder so oder was auch immer. Und dann war aber früh schon klar für uns, wir wollen nicht ausschließlich fördermittelabhängig sein, weil dann passiert dasselbe, was viele sehr gute natürlich auch Förderinstitutionen haben, aber dass die jedes Jahr neu für ihre Stellen kämpfen müssen und jedes Jahr wieder neu gucken müssen, können wir unsere Arbeit leisten, kriegen wir genug Leute zusammen und so weiter. Und für uns war es so, lass doch versuchen, nach den Regeln des Marktes zu spielen und Geld zu nehmen, wo es ist und damit Gutes bewirken. Das war so ein bisschen der Anfang und genau das passiert heute mit Ticketing. Also wir machen unser Geld jetzt vermehrt mit Ticketing und die Gebühren fließen halt in all diese Arbeit rein. Und das ist eine Art solidarisch gedachter Kreislauf am Ende. Wenn du Ticketing machst mit uns, dann behebst du mit den Ticketing-Fees im besten Fall deine eigenen Probleme. Das ist so ganz kurz zusammengefasst sozusagen. Aber das ist alles aus dem Roskilde-Ding am Ende heraus entstanden. Ja.
Wahnsinn. Okay, also um das nochmal einmal kurz so von Anfang an aufzurollen, im Grunde aus so eine Art ich glaube, Liebhaberblock kann man dazu ja, fast voll. Schon sagen, ist dann im Grunde genommen durch diese ganzen Einflüsse einfach etwas entstanden, wo ihr sagt, so, wir wollen die Festivalkultur fördern und aber auch gleichzeitig so eine Art, ja, am Ende ja schon ein Business draus machen, damit man einfach unabhängig bleibt.
Voll unabhängig bleibt und sich eben diese Freiheit erkämpft, immer wieder noch mehr zu machen, also neue Projekte anzugehen, ne? Also so. Ich meine, was man dazu sagen muss, wir haben im Februar 2020 gegründet und wie wir alle wissen, hat es kurz 3 Wochen danach geknallt. Und dann stehst du da, hast gerade eine GmbH gegründet, bist total motiviert. Und dann haben wir das Festival für Festivals, also wollten natürlich dann irgendwas machen und haben dann das Festival für Festivals gestartet.
Stimmt, ja.
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, also ob das jemand, genau, das war am Ende ein Online-Festival, wo Leute zu Hause, also wo wir eine App programmiert haben, die wo ganz viele Challenges drin waren, die man zu Hause lösen konnte. Und das Besondere dabei war aber, dass wir mit 156 Festivals waren es am Ende, glaube ich, gemeinsam dieses Projekt gestartet haben. Und das war das erste Mal, zumindest mir bekannte Mal, dass so viele verschiedene, unterschiedliche Festivals, wirklich aller Größe, ne, vom Summer Breeze, Nature One, zu ganz kleinen 300ern, Dorfenwiesen, Waldenwiesen-Festivals, gemeinsam im selben Moment diese Kampagne ausgespielt, gemeinsam gepusht und so weiter. Und dadurch das erste Mal zusammengearbeitet und diese Challenges waren auch wieder so wie sehr, also eben nicht nur, also auch, bau den höchsten Bierturm, macht Spaß, ne? Oder tape deine Mitbewohnerin oder deine Mitbewohner mit Gaffer gegen die Wand, aber auch so, geh raus auf die Straße und sammel Müll und poste ein Foto davon oder so eine Sache, ne? Also so immer wieder dieses Mitgedachte, okay, so, wie kann man Challenges nutzen, um Leute spielerisch und mit Spaß dazu zu bewegen, kurz nachzudenken oder was zu tun, was sie vielleicht im Alltag nicht so oft machen würden. Genau, das war das Festival für Festivals und dadurch hat sich dann alles beschleunigt, würde ich mal sagen, weil eben viele Festivals gesagt haben, okay, krass, so kann das also aussehen, so fühlt sich das an, wenn wir gemeinsam arbeiten und vor allen Dingen, oh wow, wie viel gibt's denn da draußen eigentlich? Die haben ja offensichtlich alle dieselben Sorgen wie wir. Und dann ist die Pandemie natürlich, ging die Pandemie natürlich weiter. Aber nicht mehr so doll weiter, dass man jetzt nochmal so ein Festival für Festivals hätte machen müssen. Wir haben in dem Jahr dann auch, also das war quasi das Ziel, war eigentlich von dieser Veranstaltung Geld zu sammeln. Also wir haben auch einen Livestream gemacht, wo man spenden konnte und so weiter. Und am Ende sind dann über 350.000 Euro rausgekommen, die an jedes einzelne Teil in dem Festival ausgezahlt wurde sozusagen. Genau, und ach so, und das war auch so ein bisschen zufällig, dass in dem Jahr dann große Marken da standen und nicht wussten, was sie machen sollen, weil halt Pandemie war und dann gesagt haben, okay, dann springen wir damit drauf. Ja. Das heißt, es ging alles relativ schnell, dass man zeigen konnte, wie sieht's aus, wenn man alles in einen Topf wirft und dann zusammen was Cooles macht. Und haben dann im Jahr darauf, also 2021, das erste Mal den Festival Playground gegründet, der eigentlich in der Schublade lag mit dem Namen Festival für Festivals. Oder der Name wäre eigentlich fast noch passender gewesen, weil das, also Festival Playground kam dann 21 und das war, ist ein Festival für Festivalveranstaltende so gesehen. Den haben wir dann 21 an der Ostsee auf dem Gelände vom Pangea Festival gemacht. Und pandemiebedingt durften wir damals nur 80 Festivals a 2 Personen einladen. Aber es war der Gedanke, kam so ein bisschen aus diesem, okay, es gibt so viele coole Konferenzen, aber was sich da abspielt, ist immer ähnlich. Also es ist so, wenn man auf dem Reeperbahn ist, man kann total viel Tolles entdecken, total viel erleben und total viel tolle Menschen treffen. Aber es ist oft so, dass die großen, wichtigen, irgendwann kommt der Moment, dann sagen sie so, wir gehen jetzt essen und dann nehmen sie sich die wichtigsten mit so. Und dann sind die irgendwo essen und der Rest steht draußen vom Kiosk so und trifft sich da. Und wir haben gesagt, okay, es wäre irgendwie nice, wenn es einen Ort gibt, wo die Leute gezwungen sind, sich miteinander auseinanderzusetzen, egal was für ein Standing sie haben, egal wie viel Wissen sie schon haben, egal wie lange sie schon dabei sind und so weiter. Und haben dann da dieses Gelände gefunden, also das Gelände gibt's ja schon. Durften dann da quasi den Festival Playground machen und das ist natürlich wirklich so, da ist keine Stadt in der Nähe, du kommst einfach nicht weg. Ist einfach unmöglich und das ist ein bisschen Kern.
Keine
Ahnung. Genau, ja, und das war so ein bisschen der Gedanke, okay, was passiert, wenn sich 160 Veranstaltende für ein Wochenende einschließen? Und da geht es natürlich so ein bisschen um Spaß, aber im ersten Jahr muss man, glaube ich, heute sagen, dankbarerweise durften wir auch keine Konzerte machen und keine Musik und so, wegen Pandemie immer noch. Das heißt, es ging wirklich um Austausch und Wissensvermittlung und Workshops, gemeinsames Arbeiten, Keynotes und so weiter. Und das haben wir dann, also das hat total gut funktioniert und da wurde auch viel, also da in dem Jahr haben wir auch schon eine App entwickelt, das war, wo wir viel, also wir haben alles, was wir tun sozusagen, das ist auch wirklich, glaube ich, dem bedingt, dass es so schnell ging, 2020 mit dem Festival für Festivals, ist immer in Zusammenarbeit mit diesen Festivals. Also die dann auf dem Playground waren, die beim FFF mitgemacht haben, im Festival für Festivals. Und so, okay, was brauchst du als nächstes? Was wäre cool? und haben dann in dem Jahr eine App released nach diesem Festival Playground, die umsonst war für alle Festivals, also wo es wirklich darum ging, wie kann man kleinen und mittelgroßen Festivals, die vielleicht nicht so viel Geld haben oder die Möglichkeiten haben, sich eine App, eine eigene App zu kaufen oder zu mieten oder was auch immer, eine App zu geben und auch mit diesem Gedanken alle Festivals an einem Ort. Ne? Also dieser, was ich am Anfang beschrieben habe, sozusagen, wie kann man das weitertragen, haben wir eine App gebaut, die Festival Camp App, die gibt es jetzt auch noch, die können alle Festivals nutzen. Und da sind alle Festivals drin, die da drin sein wollen. Und du suchst ja als Besucher einfach das richtige Festival aus, tauchst dann ein und hast dann eben alle Tools, die so ein Festival, eine Festival-App hat halt. Also eine Booking, Booking, Timetable, Lageplan und so weiter. Ja. Aber auch weitergedacht, immer mit diesem Community-Gedanken, wie kann man eigentlich Festivals Tools an die Hand geben, damit sie BesucherInnen vielleicht lenken können oder ihnen vor Ort noch irgendwie, wir haben dann Toolboxen gebaut, ganz viel, dass man jetzt eben zum Beispiel, keine Ahnung, Push-Notifications müssen nicht nur Liner-Push-Notifications sein. Eine Push-Notification kann auch morgens um 10 kommen und sagen, Müllrunde, jetzt alle aufstehen, let's go. Zum Beispiel, ne? Also so immer wieder versucht die Festivals auch, ihnen zu zeigen, wie man mit so einer App auch anders arbeiten kann, sozusagen. Das war das. Ja. Und dann kam 2022. Wir springen jetzt relativ schnell in der Zeit, aber ich erzähle einfach weiter.
Ja, ja, klar. 2000. Ich komme sonst und frage und unterbreche.
Genau, und 2022 sind wir dann, man muss auch ganz klar sagen, das war, ich weiß gar nicht, darf man hier Markennamen sagen, soll ich es nicht?
Klar.
Muss man sagen, es war damals möglich, 2021, dank Penny, die reingegangen sind und die gesagt haben, okay, ist immer noch Pandemie, wir haben Bock, diese Festivalbranche zu unterstützen und die haben zu großen Teilen das Ding mitfinanziert im ersten Jahr. Und dadurch war es überhaupt möglich, dass wir alle Festivals einladen konnten und die da umsonst sein konnten und so. Also wirklich sehr besonders für die Festivals auch, so einen Anruf zu bekommen, erste Bock, Schlaraffenland, wir zahlen dir alles. Genau, und im Folgejahr 2022 haben wir das dann nochmal gemacht, also letztes Jahr im November in einem Centerparks an der Nordseeküste, was, wie du dir vielleicht denken kannst, absolut irrsinnig war, als wir uns überhaupt Gedanken gemacht haben. Wir haben gesagt, okay, wir können es jetzt, ist eine normale Festivalsaison, wir können es eigentlich nicht mehr im Frühjahr machen, weil alle haben dann ihre eigenen Produktionen am Laufen oder es geht gerade los. Wir brauchen also eine Indoor-Venue im Herbst oder im Winter oder so. Und das, da gibt es halt nicht so viel. Und da haben wir sich halt so ein paar Sachen angeguckt und hast du dann irgendwie am Heidepark dran, ne? Wurde das, also sind für die irrsinnigsten Venues sozusagen aufgepoppt. Und am Ende war das aber die einzige Venue, wo man so einen Ort hatte, wo alle auf einmal in demselben Raum sein können, also weil die eine große Tennishalle haben. Ja. Und auf jeden Fall sieht so ein bisschen aus wie Truman Show, muss man sich vorstellen. Jedes Haus ist einfach gleich.
Aber ihr habt den komplett
reserviert, also ne? Komplett, den kompletten Centerparks für uns gehabt und jedes Haus sieht gleich aus, aber jedes Haus ist halt ein anderes Festival. Das heißt, du spazierst durch diesen Fanpark und jedes Haus ist halt, ne, da ist halt irgendein Metal-Festival, dann kommt direkt daneben so ein crazy Techno-Festival und so geht es halt weiter. Und das passiert dann natürlich auch nachts, ne? Dann gehst du nachts da durch und dann hat irgendwie das Rock am Beckenrand eine 5x5 Meter große Gummiente auf einmal aufgeblasen vor ihrem Haus und versuchen die gerade aufs Dach zu hieven und da drin ist halt ein Rockparty. Und gegenüber ist halt Stockwell, was gerade eine Party macht mit dem Vielfestival zusammen. Also so, ne? Also so völlig irrwitzig. Oder Party im Wellenbad und also so, ne? Und dann aber natürlich auch dieses so wieder 3 Tage einschließen und noch viel mehr miteinander arbeiten, war da noch viel doller. Also so der dollste Moment, der so sehr bezeichnend, bezeichnend ist, was das Potenzial dieser Veranstaltung ist. Ich bin in so ein Haus rein, wo gerade ein Workshop war, da ging es um Finanzen oder um Kalkulationen und da saßen halt irgendwie, ich nehme an, irgendwas um die 15 Veranstaltende, die alle offen ihre Kalkulationen offengelegt hatten und miteinander ihre Kalkulationen durchgegangen sind und gezeigt haben, guck mal, ich mache das so, ich mache das und das. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ah, genau das wollen wir, dass die Leute wirklich so offen miteinander reden. Und das ist halt, man muss wissen, es ist ein geschlossener Raum, es ist keine Medien sind erlaubt, es sind keine BookerInnen erlaubt, niemand erlaubt, der was verkaufen will am Ende, dass die Veranstaltenden wirklich das Gefühl haben, es ist ein sicherer Ort, wo sie unter sich reden können. Es geht nichts nach außen, wenn sie das nicht möchten. Und vor allen Dingen, wenn sie nicht wie bei anderen Konferenzen sozusagen die ganze Zeit mit dem neuesten Roster gejagt sozusagen. Und das, genau, passiert dann eben. So, das war das. Und jetzt sind wir aber sehr an der Zeit gesprungen. Vorher haben wir noch das Ticketing released und so weiter. Also
ich würde aber trotzdem nochmal gerne, weil das finde ich ja eigentlich, was euch so ausmacht oder worauf ihr viel euer Geschäftsmodell sozusagen basiert und auch dieser Festival Playground. Wie könnt ihr das denn oder wie habt ihr das denn geschafft, so eine Art Lobby, Interessensvertretung zu sein für diese Festivals oder auch diese Akzeptanz zu haben, dass dann auf einmal alle sagen, ja klar, da gehen wir jetzt auch alle hin, die Großen, die Kleinen, also Wie konntet ihr das schaffen? Ihr müsst euch dann ja eine gewisse Professionalität erarbeiten, aber auch so eine gewisse Neutralität wahrscheinlich, ne?
Also die Neutralität ist wichtig und Professionalität, die kam automatisch, weil wir alle, die bei Höhm arbeiten, sind Menschen, die entweder selbst Festivals gemacht haben oder selbst sehr lange auf Festivals gearbeitet haben. Also wirklich durch die Bank weg ist alles dabei von Vier Festival, Rocken am Brocken, Dogville, Lunatic, wir sind, glaube ich, sind über 15 Festivals oder was, die es am Ende vereint sozusagen. Ja. Und da hast du natürlich zum einen diese Kredibilität automatisch mit drin und also das ist ein großer Mix. Ne? Irgendwie drei Leute sind vom Fuchsbau Festival, die irgendwie Sachen sehr anders gemacht haben. So ein kleines elektronischeres Festival, die aber sehr, sehr gesellschaftlich tiefgehend arbeiten, sag ich mal. Und dann gibt's irgendwie Jonas Sethke, auch Teil der Geschäftsführung, der hat halt vorher das Festivalkombinat mitgemacht. Also, ne, der hat vorher schon mit vielen Festivals gearbeitet. Ich bin vorher mit Isabel Rozzarabi, die hat das Lunatic mitgemacht. Das ist, Lunatic ist ja auch so eine kleine Blase, wo immer wieder neue Festivalveranstaltenden heraus entstehen, sozusagen. Also, da war sie vorher und dann hat sie war mit die erste, die dann mit mir das Magazin damals gemacht hat. Das heißt, wir waren die ganze Zeit, den ganzen Sommer auf Festivals, haben ganz viele Leute kennengelernt und dadurch haben sie kennengelernt, wofür wir stehen, wie wir arbeiten. Und dann, glaube ich, war natürlich ausschlaggebend das Festival für Festivals, dass man auf einmal gesehen hat, okay, krass, das können die, also so kann das gehen, weil es natürlich eine sehr saubere Kampagne war, wo natürlich, da passiert, gehört dann alles dazu. Es muss halt irgendwie natürlich schön aussehen, wir sind sehr gut in Grafik-Sachen. Es muss irgendwie, ich glaube, es passiert selten, dass sich viele Menschen zusammenschließen, die gut sind, weil die meisten machen immer ihr eigenes Ding.
Ja.
Und es passiert selten, dass was Gutes passiert, glaube ich. Und das war, also dass da nicht jemand kam und dass da kein Hintergedanke war, sondern dass da einfach, es ging darum, dass wir jetzt eine scheiß Zeit haben. Wir müssen jetzt, also Alarmstufe Rot ist ja das beste Beispiel, aber das ist eben, am Ende ist das dann, ja, also nicht verpufft, weil es weiter genau seinen Dienst getan in der Zeit, wo es den tun musste sozusagen. Aber wir haben halt eben da drauf gebaut und gesagt, nee, es ist eben nicht nur temporär, es kann halt immer so sein, wie es sich jetzt gerade anfühlt. Und ich glaube, dadurch einfach ganz klar, ein ganz klares Wertekonstrukt zu haben und dazu zu stehen, ist, glaube ich, der Grund, dass die Leute mit uns arbeiten. Und natürlich am Anfang sicherlich auch FOMO im Sinne von, fuck, die machen alle mit, okay, dann mache ich besser auch mal mit, so. Das addiert sich dann natürlich.
Aber du musst ja den Moment erstmal erreichen. Du musst ja diese kritische Masse erstmal irgendwie haben. Ja,
also
ne?
Da muss man auch, ich glaube, das war wirklich, wir haben halt einfach natürlich Schweine viel gearbeitet, aber es war am Ende so, wir haben auch viele Acts dazu bekommen, also viele Managements haben sofort gesagt, ey, na klar, machen, posten wir das drüber. Und zwar irgendwie gutes, ich glaube, einfach saugutes Timing und aber auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk schon, wo die Leute wussten, wenn die anrufen, ist das kein Scheiß sozusagen. Also ich glaube einfach durch die Bericht, also viel ist auch diese Berichterstattung, die wir am Anfang gemacht haben, die war schon sehr oder ist immer noch sehr romantisch. Also so, ne, du machst halt, du gehst halt, wenn wir auf Orange Blossom fahren, dann schreiben wir nicht, ja, das war super. Und Act Y hat dann 18 Uhr gespielt. Das war wirklich ein gutes Set. Aber letztens, das letzte Mal war es besser oder so, sondern wir gehen halt dahin, wo es wehtut und sagen halt, es ist halt super romantisch. Und wir erklären, wir gehen halt dahin, wo die Probleme sind und berichten darüber, wie das ist, das zu machen. Oder schreiben halt Liebesbriefe, weil wir es halt genauso empfinden. Und das ist ein ganz anderer Ansatz gewesen, glaube ich, warum Leute sofort verstanden haben, wie wir ticken und wie wir arbeiten. Und dadurch sich einfach viel schneller auf Sachen eingelassen haben. Ich glaube, das ist der große Unterschied am Ende.
Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil wenn wir dann nochmal den Sprung zu dem Anfang machen, ich hatte es ja gerade schon gesagt, es ist als Liebhaberblog quasi gestartet und es wird ja auch relativ deutlich, wie wichtig dieser redaktionelle Prägung oder dieser redaktionelle Ansatz eigentlich bei euch ist. Genau das, was du geschildert hast, das sieht man da ja auch. Es gibt da so eine Sache, die für euch auch, glaube ich, sehr wichtig war, dass ihr damals mit Moderat auf dem Roskilde-Festival wart. Das, gut, das ist ein bisschen später her so und das auch wirklich so dokumentarisch begleiten konntet und so weiter. Das bedeutet aber so diese redaktionelle Geschichte, dieses Magazin an sich ist für euch immer noch total wichtig.
Es ist sehr wichtig, aber was total wichtig dabei ist, ist, dass wir immer versuchen, nicht zu lange an Dingen festzuhalten, die gleich zu machen. Also wir versuchen, das immer weiterzuentwickeln und zeitgemäß zu machen. Also so, und auch Zeichen der Zeit wahrzunehmen. Also wenn man merkt, irgendwie das Lesen jetzt nur noch so und so viel, dann guckt man halt, kriegt man das irgendwie ins Social Media übersetzt, kriegt man das woanders dann übersetzt, kriegt man, also für uns ist inzwischen Content oder Magazin ist für uns mehr als Artikel, sondern es können auch Kampagnen sein. Das kann zum Beispiel, das Festival für Festivals war eine riesengroße Content-Maschine am Ende. Da haben 20.000 Menschen Challenges hochgeladen, wie sie das Logo vom Summer Breeze auf 30 mal 30 Meter auf der Kreuzung auf ihrem Kreisverkehr machen. Ist eine Art von Content, ne? Also so, ja, die denken immer so, also auch da, oder beim ersten Festival Playground, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, da war eigentlich vorhergehend wieder eine riesengroße Kampagne, dass alle Festivals, die teilgenommen haben, mussten eine Kampagne ausspielen und das war eine Umfrage, die wir gemacht haben. Und das ist, ja, kommt alles aus diesem Content-Bereich, dass wir da so gut sind, glaube ich, oder einfach so viel Spaß daran haben, dass die Kampagne, da ging es darum, am Ende eine Umfrage zu machen, wo wir natürlich auch mit WissenschaftlerInnen zusammengearbeitet haben, um die Korrelation herzustellen und so weiter. Aber es ging im Kern darum, was wollen eigentlich Festivalfans gerade? Wie fühlen die sich gerade und was glauben die, wie sie nach der Pandemie weiter auf Festivals gehen? Und es haben am Ende 37.000 Festivalfans von 800 unterschiedlichen Festivals mitgemacht bei der Umfrage. Und das war, und das okay, ist aber, das ist Kampagnen, das ist Content, das ist Kampagnenarbeit, die dazu geführt hat sozusagen, dass gleichzeitig viele Festivals Content ausgespielt haben. Und das ist alles irgendwie das. Also das erzählt immer eine Geschichte im Sinne von so, ey, wir zusammen sind immer schlauer als wir alleine. Das kann man auf die Fans drehen, auf die Besuchenden, eben wie auch auf die Veranstaltenden. Und wenn man dann zusammen was macht, dann passiert eben sowas. Und es gab noch nie so, und das war uns natürlich auch nicht klar, dass es noch nie so einen Datensatz vorher gab. Aber als wir den dann hatten, dachten wir, okay, fuck, es gab halt noch nie eine Umfrage, die so viel Inhalt hatte über Festivalfans. Und dann kannst du natürlich damit ultra geiles Zeug machen. Dann kannst du halt eine richtig schöne Keynote machen, wo du erklärst, was bedeutet das eigentlich für uns. Mhm. Und wo du danach auch Reports machen kannst, wo du danach ganz andere Arten von Content ausspielen kannst, weil du da diese Infos hast, was haben eigentlich Leute gesagt. Und daraus kannst du alles machen, von bekloppten Memes über Reports, über Grafiken oder was auch immer. Ne? Also ja, so ein Mix aus, keine Ahnung, wie es Katapult macht. Aber wie, also kannst da ganz viel verschiedene Sachen draus machen. Ich glaube, das jetzt gerade ist wieder so ein Umbruch, dass wir, also wir switchen noch regelmäßig zwischen B2B und B2C. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen das Gap, was man so hat. Jetzt gerade ist halt so sehr Fokus nochmal auf B2B. Und wir machen ganz viel hintenrum, was vorne rum zum Beispiel auf Social Media gar nicht sichtbar ist. Also wir arbeiten zum Beispiel viel an Guides, dass wir sagen, okay, alle sind im Homeoffice, lass doch mal einen Guide Mental Health im Homeoffice machen. Lass einen Guide machen Nachhaltigkeit im Homeoffice. Das ist alles so Magazinarbeit oder Contentarbeit sozusagen, die wir dann in unser Netzwerk ausspielen oder sogar aus unserem Netzwerk rausholen. Also wir arbeiten ja auch oft mit NGOs zusammen, mit MDI, mit FEM, mit KeyChange oder was auch immer. Und das ist also so, genau, eine kurze Antwort gibt es gar nicht so richtig, aber das ist alles für uns Magazinarbeit und das ist aber natürlich auch eine Aufgabe, das abzubilden am Ende. So, das ist irgendwie jetzt Sinn
ergibt. Ja. Okay, aber das bedeutet, das findet vor allem online statt. Es gab halt nie mal ein Printmagazin oder sowas.
Doch, doch. Wir sind natürlich, das war natürlich herzzerreißend, sich dann dagegen zu entscheiden, das weiterzumachen. Ja. Wir haben aber eine Nullausgabe sozusagen, die ich glaube 100, 200 Stück oder so. Und es gibt ein richtig offizielles Magazin. Das ist, glaube ich, 2000 und entweder 19 oder 20 rausgekommen oder 21. Gottes Willen, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, es gibt eine offizielle Printausgabe, die Nummer 1 sozusagen. Die gibt's und die haben aber, die gab's nie zu kaufen, die haben wir verteilt sozusagen. Überall, wo wir waren, haben wir die mitgenommen.
Okay. Weil ich denke halt so, gut, das ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber es gibt ja durchaus Magazine oder gab, ich muss gestehen, ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, Festival Guide oder Festival Planer, glaube ich, Visions und ehemals dann Intro, die hatten ja eine riesige Auflage oder haben, ich habe das nicht mehr so verfolgt und das ist bestimmt dann auch damals sehr interessant so für Brands, für Werbung gewesen, so solche Geschichten, das ist dann für euch nicht so spannend.
Schon sehr eigentlich, aber wir glauben, oder es zeichnet sich ja auch ab sozusagen, dass das klassische Sponsoring oder klassische Ads immer weniger wurden sozusagen, sowohl online bei klassischen Online-Magazinen als auch natürlich im Print.
Ja.
Wir aber von Anfang an sagten, wir wollen unbedingt mit Marken arbeiten, wir wollen uns dem gar nicht verwehren. Wichtig ist uns aber, dass es immer einen Mehrwert für alle Beteiligten gibt, nicht nur für uns oder für ein Festival, sondern im besten Fall für alle. Und so war das bei dem Magazin haben wir erstmal gesagt, nee, wir machen es erstmal, wir hatten da sogar Werbung drin, glaube ich, aber die Marken mussten sich so ein bisschen anpassen an das Magazin. Also, keine Ahnung, da hat da Dixie eine wirklich witzige Werbung reingestellt, die wir mitgestalten durften und sowas. Aber generell sehen wir eher Markenkooperationen so, dass wir überlegen, was kann man tun, also zum Beispiel Penny als Beispiel. Das war in der Pandemie, haben wir angefangen, mit denen zu arbeiten und es war ein Prozess, wo sie das, was viele Marken nicht gemacht haben, sie haben angefangen, uns zuzuhören. Und wir haben gesagt, kleine Festivals, es gibt ganz viele, geht doch nicht nur auf große Festivals, weil da verbrennt ihr im Zweifelsfalle Geld, weil ihr untergeht in der Markenschlacht und die Zielgruppe natürlich eine viel weitere, nicht so spitze ist. Ja. Bei kleinen Festivals kann man das viel besser einschätzen. Ja, aber haben sie gesagt, ja, okay, lass machen. Wir haben jetzt hier die Marke Penigos Party hatten sie da gerade entwickelt. Dann haben wir gesagt, Penigos Party ist eine geile Marke, aber auf einem Immergut funktioniert die vielleicht nicht, weil es ein Indie-Festival. Und die haben uns so sehr zugehört und das ist so, also das ist für uns, also habe ich zumindest, kannte ich so vorher nicht, dass wir gesagt haben, und ihr müsst nachhaltig sein, ihr müsst das meinen, wir müssen was Nachhaltiges, wir lassen uns was Nachhaltiges zusammen machen. Wir hatten vorher so eine Testversion gemacht, ohne Penny, alleine, einen nachhaltigen Bestellsupermarkt, den wir auf zwei Festivals vertestet haben, um zu gucken, wie kann man eigentlich Anreiseverkehr minimieren. Also es geht immer darum, Nachhaltigkeit und im besten Fall können aber Leute noch was damit verdienen. Und kleine Festivals können natürlich jetzt nicht irgendwie sich einen riesengroßen Supermarkt aufs Gelände holen. Das heißt, wir haben gesagt, machen wir einen Bestellsupermarkt mit einer Klimaampel im Shop, wo du schon sehen kannst, wie scheiße sind eigentlich die Dosenravioli, wie umweltunfreundlich. kannst du aber trotzdem bestellen, wenn du willst, damit du eben auf jeden Fall vorher bestellst und nicht vorher bei Kaufland oder irgendeinem Riesenmarkt einfährst, mit dem Auto anreist und dein ganzes Auto voller Essen ist, was am Ende auf dem Platz liegt, sondern kannst mit dem Zug anreisen, weil du musst nicht viel schleppen, du kannst vor Ort einfach deine Tüte abholen, hast alles da, fertig. Und darauf aufbauen sozusagen, haben wir dann mit Penny weiterentwickelt und gesagt, okay, dann lass doch gucken, wie man Nachhaltigkeit weiterspinnen kann. Ein Modul Shuttle. Ein Shuttle ist im Grunde nichts anderes, als du fährst Leute zum nächsten Supermarkt. Ist aber super, weil sie nicht mit dem Auto voll Essen ankommen müssen, ne? Und Auto zu Hause stehen lassen können. Stimmt, oder einen veganen Foodtruck oder einen Kiosk, dass sie eben vor Ort alles kriegen. Das sind alles Sachen, die immer ganzheitlich gedacht sind und dadurch aber viel mehr Entwicklungszeit brauchen, aber viel mehr Impact am Ende haben. Weil ein kleines Festival kriegt Geld, was es sonst nie kriegen würde, weil sie es schlechter an Sponsoren bekommen, gerade an diese Gelder. Uns nachhaltig gedacht und eine Marke ist bereit, sozusagen nach vorne zu gehen und irgendwie den ersten Schritt zu machen. Also so, das ist immer so, so arbeiten wir.
Ja, super Service für die Besucher.
Genau, und das, genau, also, und die Besucher haben natürlich auch voll was davon. So, das ist immer, also immer so ganzheitlich gedacht und das ist so, das dauert immer mehr Zeit, aber so, je mehr wir wachsen, also jetzt gerade ist so, dass halt je mehr Festivals gerade dazukommen, beim Ticketing oder beim Festival Playground oder bei der App, desto mehr Besuchenden hast du ja auch als gesammelte Power sozusagen, du hast dann mehrere Millionen Festival-Fans. Und damit kannst du sehr viel Sachen machen. Also du kannst damit mit den größten deutschen FernverkehranbieterInnen sprechen, sei es Bus- oder Bahnreise, und kannst Druck aufbauen und sagen, wir haben diese Leute hier, lass doch mal gemeinsam gucken, was wir machen können. Und das ist so ein bisschen, es kostet immer mehr Zeit, weil du, also natürlich können wir die ganze Zeit anfragen, ja, können wir nicht hier eine schnelle Kampagne machen oder Werbung schalten oder so, aber es ist viel spannender, sich ein Jahr oder zwei Jahre Zeit zu nehmen, was zu entwickeln, was dann wirklich einen Impact hat und vielleicht wirklich so ein bisschen Veränderung bewirken kann und natürlich auch auf die Festivals einzahlt am Ende. Und auf uns ist natürlich auch schön.
Wahnsinn. Interessant, total spannend. Wie ist das? Gerade solche Themen, die so in die Zukunft gehen, die so auf Dinge einzahlen, die bald passieren. Also so Innovation. Wie schafft ihr das, euch da so dieses Know-how irgendwie ranzuholen und euch mit diesen Themen beschäftigen zu können?
Ich glaube, also zum einen die eigene Erfahrung und dann aber egal, also je nachdem, in welche Richtung man geht, geht es immer darum, sich Partnerschaften abzuschließen. Also als Beispiel zum Beispiel, wir sind jetzt keine super Cracks, was Nachhaltigkeit angeht. Wir haben da ein Grundwissen, aber wir holen uns natürlich Leute rein. Also wir arbeiten dann sehr eng mit MDI zusammen, mit Music Declares Emergency, wir machen sehr viel verschiedene Kampagnen mit denen oder so. Dasselbe, wenn es um Diversität geht. Isabel, unsere Mitgründerin und Chefredakteurin, die ist halt auch Mitgründerin von Femme zum Beispiel. Also wo es um Diversität auf und hinter den Bühnen geht. Oder im Bereich Ticketing. Wir wollen natürlich nicht ein Ticketing selbst, wir können das gar nicht leisten, ein Ticketing von null auf selbst zu bauen. Das heißt, man holt sich einen Technologiepartner rein, der im besten Fall, in unserem Fall, eine sehr, sehr, sehr gute Technologie hat. Und dann hast du auf einmal viel schneller ein sehr, sehr gutes Produkt. Die App haben wir selbst gebaut, haben aber natürlich nach links und rechts geguckt und geguckt, okay, wo kann man sich was herholen? Und was, also da kam die Innovation eher nicht aus der Technologie, sondern eher aus dem Roskilde-Besuch heraus, im Sinne von, okay, wie kann man das übertragen in Technologie? Es ist sehr viel Schauen und Partnerschaften mit anderen, weil es gibt immer Leute, die das besser können, wenn du aus deiner eigenen Komfortzone rausgehst und dann diese Arroganz, das dann trotzdem selbst zu machen, finde ich halt so frech, weil dann nimm doch die Leute, die Arbeit sowieso schon sehr gut machen und arbeite mit denen und push die im besten Fall sogar noch.
Okay, ja. Guter Ansatz. okay, jetzt gab's so die letzten 2-3 Jahre sehr starke Einschränkungen. Man hat es immer wieder gehört und gemerkt, die Branche rückt zusammen, notgedrungen. Man muss ja auch irgendwie eine Lobby gegenüber Politik und der Öffentlichkeit dann bilden. Wenn ich das so sehe, ihr habt das Ganze begleitet, eben auch immer so ein bisschen neutral von oben beobachtet. Und wenn man jetzt so guckt, dieses Jahr, nächstes Jahr, so für die Zukunft, wie ist dieser Zusammenhalt? Wie ist dieser Zusammenhalt jetzt so aktuell oder in der Zukunft? ist es leider so, dass das wieder so ein bisschen bröckelt, dass man sich dann doch wieder so ein bisschen behagelt? Oder wie nimmst du das so übergeordnet wahr?
Also das große Geschimpfe ist auf jeden Fall wieder losgegangen. Mit der ersten Runde, mit der ersten großen Runde Gebietsschutz 2022 war alles das vorbei. Thema, ja. So hat es angefühlt, dass natürlich dann klar wurde, okay, es ist eben kein großes Miteinander und es geht jetzt wieder los. Was aber immer noch in unserem Umfeld so ist, ist, dass halt viele Festivals immer noch und mehr denn je sozusagen verstanden haben durch die Pandemie, was Austausch, wie wichtig Austausch sein kann und vor allen Dingen auch miteinander Sachen teilen und nicht Angst davor haben, dass jemand was wegnimmt. Also das muss man immer wieder pushen und immer wieder Leuten neu vor Augen führen. Aber da sehen wir dann zum Beispiel auch unsere Rolle darin. Also wenn man merkt, dass es irgendwie weniger, dass die Leute wieder sich weniger melden oder weniger miteinander machen, dann musst du ihnen Anreize geben, miteinander zu arbeiten. Also ein Beispiel, alle Leute, die mit uns Ticketing machen, werden in Zukunft auf einer Seite abgebildet, wo alle Marken drauf gucken können und ganz viel über diese Festivals erfahren. Also quasi, wir bündeln wieder ganz viele Festivals und dadurch, dass sie aber die Möglichkeit haben, deutlich ihre Sponsoring-Einnahmen zu erhöhen, weil sie auf einmal besser abgebildet werden als vorher, sind sie in Anführungszeichen im positivsten aller Sinne gezwungen, miteinander am selben Ort stattzufinden, sozusagen. Und immer wieder diese Wege finden, wie kriegt man das hin, dass sie eben miteinander, oder das, der Festival Playground ist natürlich auch das beste Beispiel. Jetzt machen wir das dieses Jahr wieder, im November, und werden wahrscheinlich dieses Mal viel weniger Panels haben und wir werden wahrscheinlich einfach keine Hauptbühne dahinstellen, sondern es gibt nur noch kleinere Räume, wo die Leute gezwungen sind, sich miteinander auseinanderzusetzen. Also quasi, wo sie gezwungen sind, miteinander zu arbeiten, weil es sonst irgendwie awkward ist, wenn du, ne, in der großen Halle kannst du dich schneller rausziehen, kannst dich irgendwie hinten in die Ecke stellen und mal gucken. Und die Leute müssen natürlich nicht mitmachen, wenn sie nicht wollen, aber meistens, also es ist schon, wir wollen das Setting schon so machen, dass die Leute immer wieder damit konfrontiert werden, wie wertvoll es ist, miteinander zu arbeiten. Aber auf deine Frage zurückzukommen, es kommt schon gerade dieser Schub rein, dass man merkt, okay, nicht so geil, aber das ist eher weniger unter den Veranstaltern untereinander, sondern eher, glaube ich, dieses Agentur, gerade wenn du jetzt, keine Ahnung, in England oder in Staaten buchen musst, dann kriegst du natürlich mit, dass da alles vorbei ist. Also da ist nichts mehr mit Zusammenhalt oder irgendwas, sondern das ist halt einfach Irrsinn, der da passiert.
Okay, ja, Wahnsinn. Krass, ja. Ich werde dich jetzt nicht nach dem Lieblingsfestival fragen, beziehungsweise du hast so viel von Roskilde geschwärmt. Ich war tatsächlich leider noch nie da, aber ich kann das so ungefähr erahnen, was das bedeutet. Hier in Ostwestfalen, Lippe, in OWL, gibt es ja so eine ganz, ich hatte es, glaube ich, schon mal in einem Podcast gesagt, gibt es ja so eine ganz lange Tradition der Umsonst- und Draußen-Festivals, wenn dir das Begriff ist. So eine Floto war ja, glaube ich, damals so eins der ersten auch riesigen Dinger und so. Das hat mich zum Teil auch sehr geprägt. Und genau, was mich dann wirklich jetzt nochmal so interessieren würde, weil auch ich das immer mal wieder beobachte, auch so lokal oder regional vor Ort. Du hast eben davon gesprochen, oder eingangs davon gesprochen, ja klar, dann gibt es vielleicht so dieses Festival auf so einer wunderschönen Burg in Friesland. Da kommen nur 800 Leute, obwohl das so cool ist. Woran liegt das? Also was kann man da besser machen, deiner Meinung nach? Klar, das ist jetzt eine schwierige Frage, da muss man genau drauf gucken, aber gibt es da so allgemeingültige Dinge, die man dann machen kann, oder ist das dann tatsächlich einfach so die falsche Idee im falschen Ort?
Ich glaube nicht die falsche Idee im falschen Ort, sondern es ist die viel, also es ist jetzt, kann man nicht runterbrechen auf alle, aber viele, die im gerade die ehrenamtlichen Festivals, ist ja wirklich so, dass dann die Leute, die das Festival machen, sind halt im Privatleben Architektin, Busfahrerin, was auch immer, und auf jeden Fall mal nicht Veranstaltende oder oft nicht Veranstaltende. Die sind oft keine Expertinnen im Bereich Marketing oder haben vorher irgendwas gebucht oder. Und das sind so Sachen, das ist einfach gesetzt. Das kann man denen nicht vorwerfen, weil die haben einfach Bock, Kultur in ihrem Dorf oder in ihrer Stadt stattfinden zu lassen. Die wollen einfach was machen. Und dann geht's halt los. Wie kriegt man dann die Leute dahin? Und da ist natürlich ein bisschen Wissen, aber es ist natürlich auch sehr viel Zeit. Wenn du die Zeit und dieses Wissen nicht hast oder nur bedingt hast oder wenig Nachwuchs kommt. Das ist ja auch eines unserer großen Probleme gerade ist, dass einfach viele Leute, also dass wir einfach neue Leute brauchen, jüngere Leute vor allen Dingen brauchen. Und wenn kein Nachwuchs kommt, dann fehlt jetzt ein bisschen dieses am Nabel der Zeit sein, was jetzt eigentlich digitale.
Also Nachwuchs in Form von Leuten,
genau, die was machen. Genau, im Verein sozusagen, im Verein oder nicht mal, muss ja nicht im Verein sein, kann auch in der GmbH sein. Gute Leute zu finden, die jung sind und nicht älter und schon ewig in der Branche sind, ist gerade super, super schwierig. Aber die brauchst du natürlich, wenn du jüngere Leute erreichen möchtest und auf dein Festival ziehen müsst. Weil wir sind es nicht, die auf die Ideen kommen, wie wir es hinkriegen. Wir brauchen halt Leute, die sind sozusagen am Ende. Und das ist so eine Mischgemengelage am Ende aus eben wenig Zeit, wenig Wissen. Oft natürlich auch dieses so, ey, ich habe das Festival angefangen, weil ich Bock habe, was zu machen. Ich habe gar keine Lust, mich jetzt hinzusetzen und mir ein TikTok-Konzept zu überlegen. Das ist ja einfach nicht mein Vibe. So, ich als Veranstalter Irgendwo, keine Ahnung, Südbayern, irgendwas, keine Ahnung. Ich will einfach nur, dass die Leoniden beim Festival kommen und da spielen. Dann ist doch schon alles gut, oder was? Und das kann man total gut nachvollziehen. Ja, ja. Das ist natürlich ein Pain in the Ass, wenn du dich auf einmal damit sowas beschäftigen musst, damit du das machen kannst. Und das ist, glaube ich, diese Mischgemengelage. Und das ist genau da, wo wir immer wieder reingehen wollen und sagen, okay, was kann man tun, um denen die Arbeit so leicht wie möglich zu machen? Weil wir, also bin der festen Überzeugung, dass wir, ich muss auch sagen, wir sind natürlich ein sehr übersättigter Markt, so oder so. Ohne Krisen hätten wir hatten wir ähnliche Probleme jetzt gerade, bin ich der festen Überzeugung, weil wir einfach zu viele Festivals, was auch immer haben. Aber dass so viele davon trotzdem so zu kämpfen haben, das liegt daran, dass die Leute nicht wissen, dass das gibt. Da bin ich ganz überzeugt.
Okay. Alles klar. Total spannende Geschichte, total spannender Weg von Höhm, aber auch generell von dir. Jetzt würde ich mich nicht wundern, wenn in deiner Schublade noch das eine oder andere Konzept oder die eine oder andere Idee liegt für das, was du in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren machen möchtest. Magst du da vielleicht etwas mit uns teilen, auf was man sich nur freuen darf?
Sehr gerne. Das nächste, was jetzt kommt, das passiert jetzt so, nächste Woche gehen wir damit raus. Dass wir mit den Festivals, die mit uns gerade zusammenarbeiten, gibt es eine Ausschreibung, die können sich darauf bewerben, dass wir mit dem Roskilde zusammen, das freut uns sehr, weil wir da sehr lange darauf hingearbeitet haben, gemeinsam ein Projekt machen, dass 30 Festivalveranstaltende aus Deutschland sozusagen aufs Roskilde fahren können mit uns zusammen und da die komplette Rundumklatsche bekommen und wirklich in alle Bereiche richtig tief reingucken können, um sie inspirieren zu lassen und so weiter. Das wird komplett bezahlt, die müssen sich um nichts kümmern, kriegen dann einen eigenen Campingplatz und so weiter. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Projekt, was natürlich für mich eine krasse Herzensangelegenheit ist, nachdem ich so ein Roskilde-Kid bin. Das kommt jetzt als nächstes und dann ist das so auf mehrere Jahre angelegt, dass sie im nächsten Jahr vielleicht, wenn sie wollen, dann auch mitarbeiten können, aber eben nicht als Bändchen ummachen oder so, wie es in Deutschland ist, wenn du volontierst, sondern eben volle Pulle am Herzen. Das ist richtig cool. Und ansonsten natürlich, also was für uns spannend ist gerade, dass wir uns so ein bisschen öffnen, nicht von Festivals wegbewegen, aber öffnen. Also jetzt zum Beispiel gerade Clubs kommen, zum Beispiel das Club Stereo aus Nürnberg waren mit die Ersten, die gesagt haben, hey, wir suchen gerade ein Unternehmen, das Purpose hat. Und es war total überraschend für uns, okay, krass, man kann doch mit Clubs arbeiten, natürlich, geil. Wir haben jetzt das erste Stadion-Event im Winter wahrscheinlich vor uns. Also so eine Sache, das ist das, was irgendwie total spannend ist. Das ist jetzt nicht besonders innovativ, aber das ist einfach was, worüber wir uns sehr freuen. Aber natürlich ist diese große Vision, dieses so eine Plattform, wo alle Festivals abgebildet sind, wo man wirklich was, ja, so, also eine Website von einem Festival sagt so oft nichts aus über das Festival, weil es nicht gut gemacht ist oder weil die guten Bildmaterialien fehlen oder was auch immer. Und das irgendwie wirklich mal ganzheitlich abzubilden und besuchbar und erlebbar zu machen und irgendwie noch mehr Marken dazu zu bringen, ihr Geld da auszugeben und diese Kultur zu fördern, so dass es da gibt so viele Projekte und Kampagnen, die man machen kann. Also, ne, stell dir, keine Ahnung, warum gibt's keine Kampagne in deutschen U-Bahnhöfen, wo steht, das Mayfield Derby ist besser als Rock am Ring? Warum gibt's das nicht? So, also guck dir doch mal das Mayfield Derby an, zum Beispiel, ne? Also jetzt als Beispiel gesagt, so das sind alles Sachen, die man machen kann, die wir sicherlich machen werden. Kommt Zeit, kommt Rat sozusagen. Also je nachdem, wie viel Kapazitäten man gerade hat.
Ja, braucht man ja auch ein bisschen Geld für. Das kommt dann
genau, das kommt dazu.
Okay. Wie ist dein Blick so, wir sprechen jetzt viel über Roskilde, über Dänemark, wie ist denn dein Blick so generell, so europäische Ausland darüber hinaus, vielleicht das Ausland, gibt es da so Länder, wo du sagst, so, da ist immer so ein ganz besonderer, schöner Vibe oder so, da kann man sich gut auch mal orientieren, das gefällt mir besonders gut, gibt es da so ein paar Tipps vielleicht noch?
Na, Benelux ist schon immer spannend gewesen und immer noch spannend. Die sind natürlich sehr innovativ auch, was das angeht. Also wenn man sich jetzt irgendwie das Dua-Festival anguckt oder das Digital im elektronischen Bereich, was irgendwie das circular und nachhaltigste Festival wahrscheinlich der Welt ist. Solche Sachen sind immer toll oder Puckelpop und Lowlands und so weiter. All die sind ja super, immer Vorreiter.
Kennst du das Zwarte Cross? Ja. Das war ja doch gigantisch. Als ich das erste Mal war ich total geflasht. Das
Zwarte Cross.
Ja. Ich kannte das nicht und ich wurde damals von einer Band eingeladen, mit der wir zum Teil gearbeitet haben. Also es war eine Hardcore-Band. Und ich wusste halt gar nicht so richtig, was mich erwartet. Und es ist ja komplett so für alle. Du hast ja diese Kids-Area, wo dann auch keiner mit Alkohol rein darf. Du hast da, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob sie noch lebt, aber das ist ja diese Oma, das ist ja diese Königin da, die Chefin, die wird da immer auf einer Sänfte durch die Gegend getragen. Dann gibt's so dieses Fun-Rennen, ne, mit diesen selbstgebauten Autos und so. Also total.
Es gibt alles.
Coole Mische. Genau. Und dann spielt einerseits auf der einen Bühne spielt die Hardcore-Band, auf der anderen Seite spielt so eine Rockabilly-Coverband oder so, ne. So wirklich total irre.
Also publikumsmäßig finde ich auf jeden Fall richtig eine Herausforderung, sage ich mal, finde ich. Also weil da wirklich alle verschiedenen Menschen da sind, das ist schon echt ganz schön wild. Und Osteuropa, glaube ich, ist stark im Kommen. Also da gibt es auch viele kleine, süße Sachen, die kommen, aber natürlich diese größeren, also in Osteuropa ist ja auch der größte, immer noch unabhängige Festivalveranstalter. Es gibt ja auch selten noch große Festivals, die unabhängig sind, ne? Die werden ja Reihe nach gerade alle weggekauft oder waren schon immer so. Das spürt man schon auch nochmal den Unterschied, wenn jemand wirklich so große Events aber komplett aus Eigenantrieb heraus macht und nicht einen großen Konzern dahinter hat. Das ist spannend und ich glaube, da wird noch mehr gehen, auch sicherlich den Kostenanstiegen geschuldet, dass da mehr Tourismus stattfinden wird und so weiter und Leute mehr eher in den Osten ziehen. Das kann sicherlich passieren. Und wir hoffen natürlich, dass in Deutschland eine Entwicklung weiterhin stattfindet, dass Leute anfangen, noch mehr Festivals zu entdecken und eben dahin gehen, wo wirkliche Kulturarbeit am Ende geleistet wird.
Ja, ist total spannend, für mich auch zu sehen, wie so diese Spanne geht, so ob dann irgendwann so diese mittelgroßen Dinge einfach so ein bisschen wegbrechen. Und gleichzeitig, entweder geht man zu was Großem oder, wie gesagt, hier gibt es eine relativ große Kultur, die umsonst draußen Kultur, und da gibt es super schöne Festivals, auch hier gerade vor Ort gibt es ein Festival, ein kleines Festival, da kommt dann auch das ganze Dorf und das ist wunderschön, das ist eine total coole Atmosphäre und sowas macht ehrlich gesagt auch mega Bock.
Ja, voll. Gibt es ja auch Leute, ne? Also mit dem Stemwede zum Beispiel oder sowas, das sind so Sachen, die ja wirklich krass Tradition haben und das ist so gute. Ja. Genau, und dadurch kommen eben junge Leute das erste Mal, weil sie sich sonst vielleicht auch gar nicht leisten könnten, mit genau dem in Kontakt. Und das ist natürlich sehr wertvoll, das irgendwie zu fördern und weiterzumachen.
Ja. Total. Ey, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Das war total spannend. Und wie gesagt, dann war das persönliche Geschichte auch, wie du dich da dann auch so rausmanövriert hast aus diesem, fuck up, ne? Genau, herzlichen Dank. Weiterhin alles Gute. Ich werde mir das genau anschauen und mal gucken, vielleicht treffen wir uns nochmal für ein Update. Sehr gut.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehört hast. Und wenn dir das gefallen hat, was ich hoffe, dann kannst du natürlich einerseits ein Feedback hinterlassen, aber auch gerne eine Bewertung auf den gängigen Portalen. Insbesondere bei Spotify geht das ja ganz easy in der mobilen App. In den nächsten Wochen geht es natürlich auch wie gewohnt wöchentlich sonntags um 9 Uhr weiter. Unter anderem habe ich schon gesprochen mit Stefanie Hochmuth vom Hamburger Musikclub Übel und Gefährlich über ihren Weg in diesen Musikclub hinein und wie lange sie da schon arbeitet. Das sind sehr interessante Einblicke. Ich verweise darüber hinaus noch gerne auf den ersten Live-Podcast, den wir machen. Der Redfield-Podcast geht auf die große Bühne und zwar im Rahmen vom Popsalon in Osnabrück am 15. April. Ich spreche mit Mr. Hurley von Mr. Hurley und den Pulveraffen. Das ist Simon Erichsen. Der kommt aus Osnabrück, genauso wie seine Band, die bereits 3 Alben in den Top 10 platzieren konnte. Das wird ein ganz cooles Gespräch, denn die Band ist auf jeden Fall selbst gemanagt. Ich bedanke mich am Ende bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster und wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.